Unsere Geschichte heute beginnt in Hongkong, Ende des 19. Jahrhunderts.
Es sind 20 Patienten, alle mit weit fortgeschrittener Pesterkrankung. Und am gleichen Tag noch wird Hongkong zum pestinfizierten Hafen erklärt.
The British were confronted with this epidemic, not just of plague, but of plague corpses strewn, found every morning on the streets.
Und jetzt kommen aber symbolisch für diese neuen Ideen, für die Keimtheorie, kommen jetzt zwei große Forscher eben mitten in diesen Ausbruch nach Hongkong. Kita Sato findet im Grunde sofort Bakterien unter dem Mikroskop, als er die ersten Proben untersucht.
Vor allem ist das Problem, dass Yersin einfach keinen Zugang zu Leichen hat. Aber er kann dann 4 britische Matrosen bestechen. Dann am 20. Juni entdeckt er die Bakterien unter dem Mikroskop. Also eigentlich 5 Tage nach Kita Sato.
Es entsteht relativ schnell die Yersin-Kita Sato-Kontroverse, wo die Frage plötzlich in den Raum kommt, okay, wer hat jetzt eigentlich wirklich den Erreger entdeckt?
Und es sterben eben noch heute Menschen aufgrund dieser Pandemie.
Hongkong, Ende des 19. Jahrhunderts, genauer gesagt Anfang Mai 1894. Ein junger schottischer Arzt, James Alfred Lawson, schöner Name, 27 Jahre alt, arbeitet damals schon seit einigen Jahren in Hongkong. Also er hat sein Studium beendet in Edinburgh und ist dann direkt nach Hongkong gegangen. Und zu diesem Zeitpunkt, also im Mai 1894, ist er gerade zurückgekehrt nach Hongkong von einer Reise nach Kanton. Und zwar mit ziemlich besorgniserregenden Nachrichten. Das muss man sich klar machen, Hongkong ist damals seit Jahrzehnten in britischer Hand, also eine Kolonie. Kanton aber, 140 Kilometer flussaufwärts entlang dem Pearl River, ist noch in chinesischer Hand. Und es gibt eben seit einigen Wochen damals Berichte darüber, dass dort in Kanton die Pest ausgebrochen sei. Pest ist natürlich allen noch ein Begriff damals, bekannt als der Schwarze Tod, was im Mittelalter Millionen Tote in Europa gefordert hatte. Aber es ist eben zu dem Zeitpunkt weitgehend verschwunden. Und nun kommen aber diese Berichte und Lawson wird nach Kanton geschickt von den Behörden in Hongkong, um das zu überprüfen, um diese Berichte zu überprüfen. Und er kommt eben zu dem Schluss, dass die Pest tatsächlich bereits im gesamten Flussdelta wütet.
Und tatsächlich diagnostiziert er direkt nach seiner Rückkehr nach Hongkong am 8. Mai dann auch den ersten Fall in der Stadt. Einen Helfer aus dem Krankenhaus, in dem er arbeitet, das er leitet. Und 2 Tage später, am 10. Mai, besucht Lawson dann wieder im Auftrag des sogenannten Hongkong Sanitary Board das Tung Wai Krankenhaus. Und das ist ein Krankenhaus, das von den Chinesen geführt wird. Die hatten ihre eigenen Krankenhäuser teilweise. Und er ist total geschockt von dem, was er dort vorfindet. Es sind 20 Patienten, alle mit weit fortgeschrittener Pesterkrankung. Und am gleichen Nachmittag gibt es dann eben eine Notfallsitzung von diesem Sanitary Board, also von diesem Sanitätsrat, um sich mit dem Bericht von Lawson auseinanderzusetzen. Und am gleichen Tag noch wird Hongkong zum pestinfizierten Hafen erklärt.
Hallo und herzlich willkommen zu Pandemia, unserem Wissenschaftspodcast. Ich bin Kai Kupferschmidt und gerade in Washington DC.
Und ich bin Laura Salm-Reiferscheid und melde mich hier aus Wien. Wie wir euch ja schon seit einigen Wochen versprochen haben, bekommt ihr endlich wieder hier so einen richtigen historischen Pandemia-Schinken. Und zwar gleich einen über 3 Folgen.
Vielleicht 3, vielleicht werden es auch 4. Wir finden immer neue Dinge.
Ja, tatsächlich. Bei der Recherche entdecken wir immer total neue, spannende Ideen und Themen. Und deswegen, es kann sein, dass es ein paar mehr Folgen werden. Es geht, wie ihr ja schon gehört habt, um die Pest. Und die bricht 1894 eben in Hongkong aus. Und zur Hochzeit dieses Ausbruchs sterben täglich 100 Menschen in der Stadt. Und insgesamt hat die Stadt in dem Sommer, bis der Ausbruch dann abflacht im Oktober, rund 2500 Tote zu beklagen. Und die Krankheit wird aber nicht nur in Hongkong bleiben, sondern sie wird von hier um die ganze Welt oder um große Teile der Welt gehen. Und es ist das, was wir heute die 3. Pestpandemie nennen. Und die fordert eben Millionen Tote. Und es sterben eben noch heute Menschen aufgrund dieser Pandemie. Erst gerade ist ein Mensch in den USA in Arizona an der Lungenpest gestorben. Und also, das haben wir schon gesagt, diese Pandemie ist wirklich extrem faszinierend. Es ist in gewisser Weise die erste moderne Pandemie, wie wir sie uns so vorstellen. Es ist zum Beispiel auch die erste Pandemie, die auch weitläufig Pandemie genannt wird. Und sie kommt uns auch deswegen so bekannt vor, weil sie eben in einer globalisierten beziehungsweise einer globalisierenden Welt stattfindet. Sie geht um die ganze Welt, nicht mit dem Flugzeug, wie das bei SARS-CoV-2 der Fall war, sondern mit dem Dampfschiff.
Mich haben bei der Recherche diese Verbindungen zur Gegenwart, also diese Parallelen zu Covid zum Beispiel, auch wahnsinnig interessiert und überrascht auch. Denn gleichzeitig ist die Pandemie irgendwie völlig vergessen worden. Ich habe da in meiner ganzen Arbeit während Covid nie ein Wort drüber gelesen. Und ich habe da zum Beispiel auch mit der Historikerin Monica Green drüber gesprochen, die Pest seit vielen Jahren erforscht. Und die sagt eben auch, es sei wirklich erstaunlich, wie vergessen diese Pandemie ist.
Look at the discourse of the last 5 years. How many times do people bring up the flu pandemic as a parallel to COVID? How many times do people bring up the plague pandemic? Never. I mean, obviously, you know, virus versus bacterium, but still, I do think it's astounding.
Ja, also es ist wirklich erstaunlich. Und wie sie sagt, es ist natürlich schon ein Unterschied jetzt. Pest ist ein Bakterium, kein Virus. Reden wir gleich noch drüber. Aber das macht es auch wieder so besonders spannend, die dritte Pestpandemie, weil sie eben genau zu Beginn des bakteriologischen Zeitalters stattfindet. Es ist tatsächlich in dieser Pandemie, dass der Erreger der Pest entdeckt wird, und zwar genau in dieser Stadt, in Hongkong, zu diesem Zeitpunkt, also Ende des 19. Jahrhunderts. Und darum steigen wir heute da erstmal tiefer ein.
Genau, aber alles nacheinander, ganz brav, Kai. Vielleicht erzählen wir erstmal die Vorgeschichte. Also ich meine, wie kann das sein, dass da plötzlich in Hongkong die Pest aufpoppt? Woher kam die da überhaupt?
Vielleicht zur Einordnung, also wenn wir sagen, das ist die dritte Pestpandemie, es gab eben die erste Pandemie, die Justinianische Pest im 6. Jahrhundert nach Christus und dann eben den Schwarzen Tod im Mittelalter. Und jetzt ist das hier die dritte Pestpandemie. Und dann ist natürlich die Frage, okay, wo kommt das her? Und da gibt es tatsächlich unterschiedliche Theorien über den genauen Ursprung. Die alte Sicht war eigentlich, dass die Pest eben im Hochland, im Westen Chinas, so Tibet, einfach existiert unter Nagetieren. Und es dann eben schon gegen Ende des 18. Jahrhunderts tatsächlich zu Ausbrüchen in Yunnan kommt. Und dann eine Reihe von Faktoren eben dazu führen, dass es von dort langsam über Jahrzehnte aus der Region herausgetragen wird. Neue Untersuchungen vom Stammbaum der Pesterreger, also wir haben ja inzwischen eine ganze Menge historische Proben, wo der Pesterreger sequenziert wurde, und wenn man das alles vergleicht, die legen so ein bisschen nahe, jedenfalls aus Sicht der Paläogenetiker, die das untersuchen, dass die Pest in Hongkong, diese dritte Pestpandemie, eben ein direkter Nachfolger des Schwarzen Tods im Mittelalter sind. Also dass die dritte Pestpandemie dann quasi direkt aus der zweiten Pestpandemie entstanden ist.
The paleogeneticists have up until recently only been working on European samples. But what they said is the samples we have documented in Europe are the predecessor of what gets to the Qinghai-Tibet Plateau. So they're saying plague went to Europe in the Middle Ages, caused the Black Death, and then went back to Asia, settled in the Qinghai-Tibet Plateau for a couple of centuries, and then moved and then caused the third plague pandemic. So they're the ones who came up with this argument, is that the third plague pandemic is direct descendant of the second plague pandemic.
Ja, also aus der Sicht ist es dann so, wir haben den Schwarzen Tod im Mittelalter und dann zieht sich der Pesterreger im Grunde genommen zurück und geht, sag ich mal, ins Versteck im Hochland in China und kommt dann eben Ende des 18. und dann im 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts, eben von dort wieder raus. Und er taucht zuerst so in den 1850er Jahren in Yunnan auf. Da sind so die ersten schriftlichen Überlieferungen dann, die wir haben.
Und von Yunnan aus macht sich der Pesterreger, also die Pest, dann auf den Weg im Land ostwärts entlang verschiedener Handelsrouten. Und das sind vor allem Flüsse, aber auch Karawanenstraßen, die natürlich für den Transport von Waren und vor allem von Opium genutzt wurden. Und dann erreicht die Pest bis Ende der 1880er Jahre das Handelszentrum Canton. Das ist heute Guangzhou. Und auch von dort herrscht reger Personenverkehr und die Schiffsverbindung zwischen Canton und Hongkong eben entlang dieses Pearl River Deltas. Und das heißt, die Krankheit breitet sich so langsam entlang des Weges aus. Das sagt Christus Linteris, der ist Medizinanthropologe und Professor an der Uni von St. Andrews in Schottland.
Benedict Anderson, who is a historian of plague in South China, has shown how that disease probably spread through roads and rivers, through trade to other southern Chinese towns and cities until it finally reached Canton and Hong Kong in 1894. There it caused really big outbreaks in these two adjacent cities. And in Hong Kong, it found the starting point, as it were, for becoming a pandemic. Because Hong Kong was a crown colony, a British crown colony, which was a major harbor for travel and for cargo boats. And cargo boats are what rats really need, right, to travel between ports. So Hong Kong functioned as the starting point of the pandemic.
Ja, damit war Hong Kong also der Startpunkt für diese Pandemie, weil dort kam dann der erste große Ausbruch. Es war eine Kronkolonie der Briten, es war ein ganz wichtiger Handelsplatz und Hafen für riesige Cargoschiffe und das war natürlich ein perfektes Fortbewegungsmittel für die Ratten. Denn die, das weiß man zwar damals noch nicht, aber vereinfacht gesagt sind die verantwortlich für die Übertragung von der Pest. Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Und die Ratten reisten also in diesen Schiffen um die Welt, zusammen mit der Pest.
Genau, man darf auch nicht ganz vergessen, bevor die Pest jetzt in Hongkong ankommt, wütet sie bereits wirklich verheerend in der Stadt Canton. Es gibt Schätzungen, die sagen, dass bis zu 100.000 Menschen in dem Jahr 1894 dort gestorben seien. Es ist kaum zu überprüfen, aber es ist natürlich für damals, die Städte waren natürlich auch noch kleiner, ist das natürlich eine wahnsinnige Zahl. Wir wissen darüber eben ein bisschen weniger als über Hongkong. Aber auch, weil Hongkong eben, wie Lynteris sagt, diese große Bedeutung hat, weil es von da aus dann wirklich um die Welt geht. Und Hongkong ist, wie gesagt, 1894 eine britische Kolonie, schon eine ganze Weile. Also die Briten haben ja den ersten Opiumkrieg geführt, Jahrzehnte vorher, und haben im Grunde genommen, um durchzusetzen, dass China weiter, also um den illegalen Opiumhandel in China quasi weiter durchzusetzen, und haben dann im Vertrag von Nanjing eben Hongkong als Kronkolonie bekommen. Und die Gesellschaft ist dann auch entsprechend ungleich in der Stadt. Ich habe da mit einem Ökonom drüber gesprochen von der Monash University in Australien, Lionel Frost, der eben die Stadt zu diesem Zeitpunkt Ende des 19. Jahrhunderts untersucht hat und eben auch nochmal betont, dass das eine zweigeteilte Stadt ist, wo man die reichen Europäer hat auf der einen Seite, die da in relativ guten Verhältnissen leben, aber es sind relativ wenig, und dann eben die große Mehrheit der Chinesen, die da in Armut leben.
Most of its population is Chinese. Most of the population lives in pretty squalid, crowded conditions, whereas as in most colonial cities, there's an enclave for Westerners that's quite well serviced with infrastructure, decent housing, and so on. Most of the Chinese who lived in Hong Kong, it appears to be that they just wanted to go there just quickly to make some money and then go back home. So they weren't really interested in building a life. They wanted to keep taxes low. And this generally meant that there was underinvestment in sanitation. Large population of single men as well. So you do see underinvestment in sanitation and housing.
Ja, also es ist eine Stadt, die wirklich sehr schlecht vorbereitet ist auf einen Ausbruch eines Erregers wie der Pest, weil wenig Interesse daran herrscht, die sanitären Bedingungen zu verbessern. Also wie er sagt, es kommen sehr, sehr viele Chinesen eigentlich aus dem Land, kommen da nur kurz hin, die wollen eigentlich Geld verdienen und gehen wieder, kommen auch ohne ihre Familie im Zweifelsfall. Und auf der anderen Seite haben halt gerade die Briten zu dem Zeitpunkt sehr wenig Interesse daran, nachhaltig eine bessere Stadt aufzubauen, sondern im Grunde genommen ist das natürlich pure Extraktion. Also die leben da in ihren reichen Vierteln ganz gut und wollen, und der Rest interessiert sie im Grunde genommen nicht so sehr. Und insofern ist eben auch diese Ungleichheit in der Stadt natürlich dann entscheidend dafür, wie die Pest sich dann dort ausbreitet.
Ja, also die Pest wütet natürlich dann vor allem schlimm in den Stadtteilen, wo die chinesische Bevölkerung wohnt. Die Todesrate unter den Chinesen ist dreimal höher als bei den Europäern. Die Zahlen, die man hat, auch zu den Todeszahlen, also es schwankt so um die 2500 Tote, das ist natürlich eine massive Unterschätzung. Da werden nur die Menschen gezählt, die auch in Krankenhäusern gestorben sind. Ganz viele Leute sind zu Hause gestorben und auch 100.000 Menschen sind aus der Stadt geflohen. Und wie viele von denen dann an der Pest gestorben sind, das ist einfach nicht bekannt. Und man muss dazu sagen, die Krankheit ist natürlich extrem grausam. Ich lese hier nur mal eine Schilderung aus dem Jahr 1896, damit man so ein bisschen eine Vorstellung bekommt. Zu Beginn der Krankheit schwoll die Zunge gewöhnlich an, zeigte sich an Spitze und Rändern leuchtend rot und war mit einem grau-weißlichen Belag überzogen. In der Regel verfärbte sich dieser Belag am zweiten oder dritten Tag bräunlich oder schwarz und trocknete zu einer Kruste ein. Die Zunge riss ein, zeigte Spalten und Furchen, so dass sie bald dem Bilde glich, wie man es bei Typhus oder enterischem Fieber um die dritte Krankheitswoche beobachtet. Die Lippen trockneten rasch aus und wiesen nicht selten Risse auf. Die Schleimhaut der Mundhöhle sowie des Pharynx zeigte sich meist hellrot. Der Appetit erlosch vollständig. Häufig traten unstillbares Erbrechen und heftiger Durst auf, letzterer namentlich im Unterbauch lokalisiert empfunden. Das Erbrochene war bald wässrig, bald gallehaltig, mitunter von kaffeesatzartigem Aussehen. Zu Beginn, wie auch in den späteren Stadien der Krankheit, war Diarrhoe keine Seltenheit. Blut, Schleim und abgeschilfertes Epithel fand sich häufig in den Stühlen.
Ja, und dieses Krankheitsbild, was da beschrieben wird, das ist die Beulenpest. Das ist das, was wir klassisch als Beulenpest kennen. Muss man auch nochmal sagen, es gibt die Lungenpest auf der einen Seite, die quasi auch von Mensch zu Mensch übertragen wird. Und hier geht es aber um die Beulenpest, also das klassische Bild der Pest, wird in der Regel dadurch übertragen, dass ein Floh eben, der den Erreger trägt, einen Menschen beißt. Dann gelangt der Erreger über die lymphatischen Bahnen weiter in den nächsten Lymphknoten, und in dem Lymphknoten findet dann eben die Vermehrung statt des Pesterregers, und dadurch schwellen die Lymphknoten dann an, also vor allen Dingen so in der Leistenregion, aber es kann auch in den Achseln und so sein, dann werden die eben zu diesen wirklich großen Beulen, daher kommt der Name Beulenpest, also das sind im Grunde genommen die angeschwollenen Lymphknoten. Damals gibt natürlich noch keine Antibiotika, zu dem Zeitpunkt ist sie eben fast immer tödlich, also wirklich eine grausame, dramatische Krankheit. Und man muss sagen, entsprechend grausam und dramatisch in gewisser Weise sind die Maßnahmen, die dann ergriffen werden sollen. Also Lawson, der schottische Arzt, den wir am Anfang schon kennengelernt haben, spricht sich von Anfang an eben für wirklich drastische Maßnahmen aus. Und der kann die Stadt auch davon überzeugen oder die Regierung in Hongkong und wird im Grunde genommen einer der Anführer, einer der wichtigsten Personen im Kampf gegen diese Krankheit. Und der tritt eben von Anfang an dafür ein, dass zum Beispiel in Taipingshan und Kennedy Town, also zwei von den Stadtteilen, wo eben die chinesischen Teile der Bevölkerung dicht gedrängt leben, unter furchtbaren Bedingungen teilweise, dass dort eben gesucht wird nach Kranken wirklich, also von Haus zu Haus gegangen wird und die Kranken dann isoliert werden. Es gibt dann ein Schiff, das vor Anker liegt, wo die hingebracht werden. Das führt zu viel Unruhe. Das hat mich, Laura, total erinnert an die Situation, die wir in Liberia erlebt haben, mit Ebola natürlich. Also dass dann sozusagen Leute von außen kommen und diese Menschen einfach aus ihrem Kontext rausnehmen, was sozusagen auch gegen die kulturellen Traditionen dort verstößt. Also eigentlich laut Konfuzius soll man sozusagen sich um seine kranken Familienmitglieder kümmern und so. Und die werden dann einfach weggebracht auf dieses Schiff und werden im Grunde nie wieder gesehen, weil sie natürlich fast alle sterben. Das ist ein Beispiel für diese Konflikte, die damals eben dann schon entstehen. Das andere ist, dass sie in diesen Stadtteilen dann auch die Häuser zerstören können, also die Wohnräume für viele dieser Menschen, wenn eben entschieden wird, okay, das ist jetzt irgendwie verseucht. Muss ich immer klar machen, die Rolle von Ratten und Flöhen ist damals noch überhaupt nicht klar, sondern da herrscht sozusagen eher noch die Vorstellung, okay, es ist irgendwie diese Miasma-Theorie, über die wir schon häufig gesprochen haben, also dieser Gedanke, es ist irgendwie diese Ausdünstung und so, aber es ist eben verbunden mit Dreck und Armut und dieser Gedanke, okay, dagegen muss man vorgehen. Und dann werden eben im Sommer 1894 mehr als 350 Häuser in diesen Stadtteilen abgerissen. Es sind mehr als 7000 Menschen, die da eigentlich leben. Also da sieht man auch schon, wie eng gedrängt die da leben. Also weil es dann so viel Widerstand auch gibt, wird dann eben am 18. Mai entschieden von diesem Sanitary Board, okay, wir brauchen Soldaten im Grunde genommen, die von Haus zu Haus gehen und da nach Kranken suchen, aber eben auch die Häuser dann teilweise säubern sollen. Und dann wird eben so ein ganzes Regiment, das Shropshire-Regiment, da werden dann 300 Soldaten und 8 Offiziere von eben damit beauftragt, in diesen Stadtteilen im Grunde genommen die Regeln durchzusetzen und den Stadtteil quasi so ein bisschen zu säubern. Und die heißen dann die Whitewash Brigade. Kann man sich gut vorstellen, da gibt es auch Bilder von, also wie die dann so mit ihren britischen Tropenhüten und ihrem Schnurrbart in ihren weißen Uniformen dann da durch die Stadtteile ziehen in Hongkong. Das führt natürlich alles nicht dazu, dass besonders viel Vertrauen aufgebaut wird irgendwie in der Bevölkerung.
Und auch, dass die Pest eingehalten wird, eingedämmt wird, weil natürlich durch das Abriss der Häuser flüchten die Ratten auch überall hin. Also das hat auch nicht so viel Sinn gemacht.
Ja, und dann kommt dazu, dass dann einer der Offiziere und 10 der Soldaten eben selbst erkranken an der Pest im Laufe dieser Arbeit. Da wird es dann ein bisschen schwerer, Soldaten zu finden, die den Job machen wollen. Das heißt, dann wird die Hälfte dieser Leute wird dann ersetzt durch Häftlinge, die quasi da eingesetzt werden. Das öffnet dann Tür und Tor der Erpressung auch. Also wird dann gesagt, während sozusagen die Offiziere auf der einen Seite stehen und irgendwie in einem Haus suchen, machen die chinesischen Häftlinge eben Geschäfte mit den Leuten und sagen, hey, wenn ihr uns nicht irgendwie Geld gebt, dann sagen wir, hier sei bis vor kurzem ein Pestkranker gewesen und dann wird euer Haus abgerissen. Also da gibt es all diese Dinge, die dann eben passieren in so einer Situation und dadurch entstehen dann auch eben diese Konflikte, die auch wieder auf eine andere Art und Weise natürlich aber erinnern an die Konflikte, die wir in der Pandemie während Covid natürlich auch gesehen haben, teilweise extreme Maßnahmen, die dann auch nicht unbedingt zielführend sind, was dann die Leute natürlich auch wieder merken, weil eben die Krankheit selber ja weiter wütet auch. Und diese Konflikte werden da auch alle ausgehandelt. Also es ist tatsächlich interessant, das irgendwie im Jahr 1894 in Hongkong sozusagen zu sehen, natürlich in einer völlig anderen Situation.
Und dann darf man auch nicht vergessen, da kommt natürlich auch ein rassistisches Element dazu. Da sprechen wir noch drüber, weil es ist natürlich, die britische Bevölkerung wurde nie so behandelt, auch wenn es da Pestfälle gab. Da kommen wir noch in einer der Folgen genauer drauf zurück. Da ist viel passiert dann auch, was das angeht. Aber das Spannende ist, was, also einfach nur um ein Beispiel zu nennen, für so nicht sehr zielführende Aktivitäten von den Briten, da hat Blind Harris noch ein Beispiel genannt.
For example, in Hong Kong, one of the things that really troubled the British was because people were so afraid that the British would come and destroy their homes and take everyone away. If your relative died of plague, of course, you wouldn't declare that a relative had plague. You would wait for them to die. Then you would strip them naked of any mark that could identify them and throw them as far away from your home as possible on the streets. So suddenly, in 1901, the British were confronted with this epidemic, not just of plague, but of plague corpses strewn, found every morning on the streets in the plague season between March and September. And they called this body dumping, and they had this enormous problem of how to control it. And then eventually the compromise was reached. So the Chinese elites or the merchants explained to them that this is a result of your draconian measures and you need to cool it down and be a little bit more reasonable and then people will stop doing this.
Ja, also wegen diesen drakonischen Maßnahmen der Briten hat die lokale Bevölkerung natürlich den Teufel getan, um zu sagen, dass sie einen kranken Verwandten haben. Und wenn dieser Verwandte dann gestorben ist, wurde der komplett nackt ausgezogen, alle identifizierenden Merkmale entfernt und dann hat man den einfach irgendwo hingeschmissen, den toten Körper. Und das heißt, die Briten hatten dann über die Jahre hinweg einfach ein Riesenproblem mit diesem Bodydumping, nennt er das hier, also mit Entsorgung von diesen Leichen, die da überall rumgelegen sind am nächsten Tag in der Früh und die dann entfernt werden mussten. Und die chinesische Elite hat dann halt irgendwann erklärt, so funktioniert es einfach nicht und schraubt mal diese Maßnahmen zurück.
Genau, und ein Stück weit liegt das alles natürlich auch daran, dass man, wie gesagt, damals sehr wenig weiß. Also der Erreger ist noch nicht entdeckt. Man weiß im Grunde genommen gar nicht, was die Pest verursacht. Aber das ändert sich eben genau in diesem Ausbruch in Hongkong dann in relativ kurzer Zeit.
Eine kleine Unterbrechung in eigener Sache.
Dieser Podcast ist ein durch unsere Hörer ermögliches Projekt. Wenn du also gerne zuhörst, kannst du dafür sorgen, dass der Podcast weiter besteht, besser wird und regelmäßiger erscheint. Außerdem gibt es dafür einige Extras. Ihr könnt die Episoden früher hören zum Beispiel. Und wir machen immer wieder Bonusfolgen, die auch nur für unsere Abonnenten zu hören sind.
Es gibt folgende Möglichkeiten, um uns zu unterstützen. Ihr könnt uns bei Pandemia Plus, bei Steady abonnieren oder auch bei Apple Podcasts. Und bewertet uns gerne bei Apple und bei Spotify. Wir freuen uns auch wahnsinnig über Feedback, Anregungen und Ideen. Schreibt uns dafür bei Blue Sky, bei Mastodon oder per E-Mail an pandemiapodcast@proton.me. Vielen Dank und damit weiter im Text.
Dieser Pestausbruch wütet also jetzt in Hongkong zu einer Zeit, in der auf der einen Seite noch nicht klar ist, was genau der Pesterreger ist. Wir auf der anderen Seite uns aber auch in dem sogenannten goldenen Zeitalter der Mikrobiologie befinden. Also man muss sich klar machen, Robert Koch hatte ja 1876 den Milzbranderreger entdeckt Und dann kamen später die Erreger für Cholera, Tuberkulose, Typhus, Tetanus, Keuchhusten und so dazu. Das heißt, man weiß eigentlich schon sehr viel über manche Krankheiten. Nun ist ausgerechnet bei der Pest eben das noch nicht gefunden. Und es befindet sich einfach die Welt zu dem Zeitpunkt in so einer Umbruchszeit. Also die Keimtheorie war natürlich nicht plötzlich überall akzeptiert, nur weil man das jetzt für einige Krankheiten gefunden hatte, sondern man hat in dieser Zeit so nebeneinander von alten Theorien wie dieser Miasma-Theorie und neuen Theorien wie der Keimtheorie. Und viele der Maßnahmen von Lawson, über die wir gesprochen haben, die klingen jetzt zum Beispiel ja auch nach dem, was vielleicht auch die moderne Keimtheorie nahelegen würde. Aber tatsächlich war Lawson selber davon gar nicht so überzeugt. Und das Krankenschiff und auch einige der anderen Hygienemaßnahmen basierten eben teilweise auf diesen alten Ideen. Also, dass man gesagt hat, wir müssen irgendwie diese Miasmen bekämpfen, indem wir säubern diese Stadtviertel und teilweise einfach den Schmutz und die Armut im Grunde genommen beseitigen ja wirklich, also ist nicht auch nicht wirklich an der Wurzel bekämpfen, sondern im Grunde geht es zu dem Zeitpunkt einfach nur darum, das loszuwerden. Und wie gesagt, und Lawson steht so ein bisschen für diese Umbruchszeit, also wir haben dieses Nebeneinander von diesen alten und diesen neuen Ideen und jetzt kommen aber symbolisch quasi stellvertretend für diese neuen Ideen, für die Keimtheorie, kommen jetzt zwei große Forscher eben mitten in diesen Ausbruch nach Hongkong.
By the 1890s, we are at a stage where people are looking for the causative agent, the bacterium, and Kita Sato, who is a Japanese doctor trained under Koch in the German School of Bacteriology, and Yersin, who is trained within the Pasteurian School and works for the Institute Pasteur. They both arrive in Hong Kong. Kita Sato is invited by the British and is under their protection. Yersin is a lonely figure. He's sent by the Institute Pasteur in French Indochina. He's based in French Indochina. He's sent from Saigon to Hong Kong and he's very isolated. The British don't like him.
Also es kommen jetzt fast gleichzeitig zwei entscheidende Forscher an in Hongkong in diesem Ausbruch. Und das eine ist der Japaner Kitasato Shinsaburo und das andere der Schweizer Alexandre Yersin. Später wird er Franzose. Und der erste von den beiden, der ankommt, ist eben Kitasato am 12. Juni. Und Kita Sato hatte in Berlin gearbeitet unter Robert Koch viele Jahre von 1885 bis 1891 und dort wahnsinnig wichtige Arbeit gemacht. Also er hat zum Beispiel zusammen mit Emil von Behring das Antitoxin gegen Diphtherie entwickelt. Da haben wir ja schon mal drüber geredet.
Das könnt ihr auch in unserer Folge über Diphtherie hören.
Genau, total spannendes Thema. Wurde dafür dann auch nominiert, Kita Sato, für den ersten Nobelpreis 1901, der dann aber nur an Emil von Behring ging am Ende. Auf jeden Fall kehrt Kita Sato 1892 als Held nach Japan zurück und beginnt dann dort ein Labor aufzubauen, das im Grunde genommen so basiert auf Robert Kochs Labor in Berlin, also das gleiche für Japan machen soll. Und man muss vielleicht auch mal sagen, das ist alles kein Zufall. Also die Geschichte Japans, ich war ja gerade selber in Japan und es ist total spannend, weil das Land halt wahnsinnig lange isoliert war und dann diesen Schock hatte im 19. Jahrhundert, als die Amerikaner dort ankommen, also der Kommandant Perry mit seinem Schiff und sie im Grunde genommen erzwingen die Öffnung des Landes und Japan dann sehr schnell merkt, okay, wir müssen in all diesen verschiedenen Bereichen jetzt aufholen, weil wir völlig hilflos sonst dieser Außenwelt gegenüberstehen. Und sie entscheiden sich eben, gibt es interessante Publikationen, es ist ein komplizierter Entscheidungsprozess, aber sie entscheiden sich in der Medizin eben, Deutschland als Vorbild zu nehmen. Und darum modellieren sie eben ihre medizinische Ausbildung auf der Deutschen und schicken auch viele Leute wie Kita Sato dann nach Deutschland, um dort zu lernen. Im Übrigen auch das, weil ich ja gerade in Japan war, auf dem 1000-Yen-Schein, das ist quasi der kleinste Geldschein, den die Japaner haben, da ist tatsächlich auf der Vorderseite Kita Sato abgebildet. Also der ist bis heute quasi große, große Figur in der japanischen Wissenschaft.
Zurück aber zu den beiden, also zurück zu Kita Sato und zu Yersin. Kita Sato kommt, wie gesagt, am 12. Juni in Hongkong an und drei Tage später, am 15. Juni, kommt dann eben auch Alexandre Yersin an. Yersin hat sich schon im Pasteur-Institut in Paris einen Namen gemacht. Lustigerweise gibt es da auch lauter Parallelen zu Kita Sato. Also zusammen mit Emile Roux hat Yersin zur Diphtherie geforscht und sie wiesen dabei eben das Diphtherie-Toxin nach. Auch das kommt in unserer Folge vor. Und auch er besucht natürlich viel kürzer und einfach nur einen Kurs, einen bakteriologischen Kurs bei Robert Koch in Berlin, lustigerweise. Aber wohl kannten sich die beiden. Sie wussten voneinander, aber wohl kannten sie sich nicht persönlich. Also ich glaube, da ist so ein 10 Jahres Altersunterschied auch irgendwie. Aber Yersin entscheidet sich so um 1890 herum, dass er keinen Bock hat, mehr im Labor zu stehen, im Labor zu arbeiten, sondern er möchte Entdecker werden.
Also so ein bisschen eine, wie ich, nur dass ich Journalist geworden bin.
Auch eine Art Entdecker. Und um sein Entdeckerleben sozusagen zu finanzieren, heuert er dann als Schiffsarzt auf einem Handelsschiff an, die eben nach Indochina fahren. Und er war total beeindruckt von der Küste des heutigen Vietnam. Das war ja damals Französisch-Indochina. Und dort beginnt er dann seine eigenen Erkundungsreisen auch. Aber als dann eben 1894 die Pest in Südchina ausbricht, macht sich natürlich die französische Regierung total Sorgen, dass die Seuche auch auf Indochina übergreifen könnte. Und deswegen hat man dann Yersin, der sozusagen in der Gegend war, gebeten, dass er eben vor Ort nach dem Pesterreger sucht. Und ursprünglich sollte er eigentlich nach Yunnan reisen, aber Yersin hat gesagt, nein, er geht lieber nach Hongkong, denn dort hat er bessere Bedingungen für seine Forschung, hat er geglaubt. Aber wirklich gute Bedingungen waren es überhaupt nicht. Das erzählt Maxime Schwartz. Der war mal Direktor vom Pasteur-Institut und Molekularbiologe und hat eben auch Bücher über Yersin geschrieben. Der sagt, Kitasato und Yersin sind unter total unterschiedlichen Bedingungen in Hongkong empfangen worden. Kitasato wurde von den britischen Kolonialherren eingeladen. Yersin, der eben für die Franzosen forschen sollte, war der Buhmann. Die Briten und die Franzosen mochten sich nicht. Die waren auf keinen Fall die besten Freunde und das, also die haben Yersin nur Steine in den Weg gelegt.
British had good relations with the Japanese. And at that time, England and France were not in very good relations. So the English didn't like too much in general the French. So the Japanese were a big group. There were six people. They came with a lot of material. I mean, different incubators, whatever was available at the time. And Yersin arrived essentially alone. He just had two, what they call boys, but no scientist. And he arrived just with a microscope and an autoclave, a small autoclave. That's all he had. And no incubator. And that's very important for what will follow.
Ja, genauso wie Schwartz sagt auch Linteris, dass Yersin eine ganz einsame Figur dort war. Also der hat keine Hilfe gehabt. Kitasato ist mit dem ganzen Team an Wissenschaftlern angereist. Yersin ist da ganz alleine. Und er kriegt erstmal nur einen kleinen Arbeitsplatz in demselben Krankenhaus zugewiesen, in dem eben auch diese japanische Delegation ihr Labor aufschlägt. Und die japanische Delegation bekommt im Gegensatz zu ihm eben auch Zugang zu Leichen, um Proben zu nehmen.
Yersin was first just offered a small place in the hospital where the Japanese were already, and the Japanese would come when he was not there and look at his tubes, and he was absolutely not alone. But more than anything, the Japanese were allowed access to people who had died from plague, whereas Yersin was not allowed to that. And so that how could he do anything if he had no access to people dead of the disease? And so after a couple of days, Yersin decided it couldn't continue like that.
Yersin hat also irgendwann die Schnauze voll. Er kommt einfach nicht weiter. Die Briten und die alle blockieren ihn, wo es nur geht. Und dann mit Hilfe von Bernardo Vigano, das ist ein italienischer Priester, der sehr frankophil ist im Gegensatz zu allen anderen, wird Yersin eine kleine Strohhütte gebaut, in die er dann zieht. Er schläft dort. Es sind nur zwei kleine Zimmer. Also ein Zimmer ist das Labor sozusagen, also in Anführungszeichen. Und das andere Zimmer ist, wo er schläft, was natürlich erstaunlich ist, wenn man heute denkt, wie wahnsinnige Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden, damit man ja nichts kontaminiert oder sich ansteckt. Und es ist ganz toll, weil ich habe das gerade vor mir, es gibt recht viele Fotos aus dieser Zeit. Und es gibt auch ein Foto von Yersin, der übrigens wahnsinnig gut ausgeschaut hat, hat der Kai auch gesagt, sag nicht nur ich. Schaut tatsächlich ein bisschen aus wie der Kai auch.
Was nicht der Grund ist, aber ja.
Und genau, also Yersin steht vor dieser wirklich sehr schön gebauten, aber ganz einfachen Strohhütte, wo er eben drin geforscht hat. Und es gibt tatsächlich auch eben diese Fotos, weil Yersin selber auch sehr viel fotografiert hat und er hat jeden Tag seiner Mutter nach Hause geschrieben und teilweise auch Fotos mitgeschickt. Also deswegen weiß man ganz viel, was Yaxa in dieser Zeit in Hongkong so erlebt hat.
Ja, und so ein bisschen, wie man sich jetzt schon denken kann von dem, was wir erzählt haben über die Voraussetzungen, scheint der Wettkampf dieser beiden Männer im Grunde genommen vorbei, bevor er beginnt. Also Kita Sato kommt, wie gesagt, am 12. Juni an und er kann dann direkt am 14. Juni seine Arbeit aufnehmen und findet im Grunde sofort Bakterien unter dem Mikroskop, als er die ersten Proben untersucht. Lawson schreibt noch an dem Tag, also Lawson trifft sich häufig mit Kita Sato und ist ein großer Unterstützer von ihm und schreibt noch an dem Tag in sein Tagebuch, dass Kita Sato das Bakterium halt entdeckt habe am 14. Juni direkt. Und am nächsten Tag setzt er sich hin und er schreibt einen Brief an das Fachblatt Lancet und darin teilt er im Grunde genommen diese große Entdeckung mit.
Das heißt, das ist eigentlich der Tag, an dem Yaxa überhaupt erst in Hongkong ankommt und, wie gesagt, die Briten und die Japaner ja erstmal mauern und ihm nichts machen lassen. Vor allem ist das Problem, dass Yaxa einfach keinen Zugang zu Leichen hat. Aber er kann dann 4 britische Matrosen bestechen, die eben dafür zuständig sind, die Pesttoten zu begraben.
Eventually, they managed to bribe, I think, 4 British sailors who were in charge of burying the corpses. And there was a small period where the corpses were put in coffin and already covered with the chaux vive. So he managed to have, I think, a couple of maybe 4 coffins opened just after the chalk had been put on it. And he immediately saw that the probable place where the bacterium would be was in the buboes, you know, the ganglions, the big ganglions. And this is where he was to find the bacterium.
Also er kriegt sozusagen von diesen Seemännern Zugang zu diesen Leichen, die eben schon mit Brandkalk bedeckt waren. Und er macht sich sofort daran, eben nicht das Blut zu untersuchen, was Kita Sato gemacht hat, sondern er sucht nach dem Erreger in den Pestbeulen, also diesen geschwollenen Lymphknoten. Und dann am 20. Juni entdeckt er die Bakterien unter dem Mikroskop. Also eigentlich 5 Tage nach Kita Sato.
Also jetzt hat Kita Sato im Grunde genommen offensichtlich diesen Erreger bereits entdeckt und Yasin erst ein paar Tage später. Yasin schreibt dann an das Pasteur-Institut, die ihre eigene Publikation haben, wo das dann auch veröffentlicht wird. Aber es ist eben ein bisschen komplizierter, denn es entsteht dann relativ schnell so eine Kontroverse, also heißt auch die Yasin-Kita Sato-Kontroverse, wo eben die Frage plötzlich in den Raum kommt, okay, wer hat jetzt eigentlich wirklich den Erreger entdeckt? Denn es gibt ein paar Dinge an Kita Satos Beobachtungen, die ein bisschen ungewöhnlich sind. Und das vielleicht Wichtigste daran ist, dass Bakterien sich ja grundsätzlich in 2 große Gruppen einteilen lassen. Also auch schon mal drüber gesprochen, es gibt eben verschiedene Färbmethoden und eine Methode ist die sogenannte Gramfärbung und dann gibt es eben die Gram-positiven und die Gram-negativen Bakterien. Das ist immer besonders wichtig, weil die färben sich eben unterschiedlich, weil die Zellwand unterschiedlich ist und darum wirken bestimmte Antibiotika auch nur bei dem einen oder bei den anderen. Darum ist es häufig wichtig, ob man jetzt mit einem Gram-positiven oder einem Gram-negativen Keim infiziert ist. Und Kita Sato hat eben beschrieben, dass er unter dem Mikroskop eben Gram-positive Bakterien sieht. Und auch die Beschreibung klingt eben so, als sei da vielleicht ein Mix gewesen, auch von anderen Bakterien dabei gewesen. Während Yersin eben gram-negative Bakterien beschreibt, die er sieht. Und wir wissen aber heute, dass der Erreger der Pest eben gram-negativ ist. Kita Sato lag da also falsch. Und vermutlich ist es so, dass die Proben, die Kita Sato untersucht hat, halt verunreinigt waren mit gram-positiven Bakterien, nämlich mit Streptokokken.
What Kita Sato found was most probably Streptococcus. And the thing is that people who start to have plague often can also be contaminated by Streptococcus because they are in bad shape and so on. So it was not the real bacterium that he had found. Whereas Yersa on his side, when he started to open the bones, which he could collect, he found it were totally filled with a kind of bacterium in large quantities. So he took some of the what was in the buboes. He managed to make a culture of it, and when injected this to small animals, guinea pigs, he found that they got immediately the plague.
Ja, also Leute, die die Pest haben, sind sehr geschwächt. Das heißt, die können auch anfällig für Streptokokken sein. Und wahrscheinlich hat der Kitasato eben das entdeckt. Und der Yersin, der ja die Proben aus den Bubonen, also aus diesen Pestbeulen genommen hat, der konnte dann diese Bakterien eben kultivieren und kleine andere Tiere damit anstecken. Wahrscheinlich eine der Gründe, hat Schwartz gesagt, warum Yersin erfolgreich war und Kitasato eben nicht. Wir hatten ja gesagt, Kitasato hatte einen Inkubator mit. Und deshalb hat er versucht, die Bakterien bei 37 Grad Celsius zu züchten, was logisch erscheint, da eben ein Bakterium, das den Menschen töten kann, eben vermutlich bei Körpertemperatur, also 37 Grad, gut wächst. Yersin hingegen hatte eben keinen Inkubator mit und hat einfach versucht, die Bakterien bei Raumtemperatur zu kultivieren, was in Hongkong damals, es war sehr heiß, etwa 30 Grad war. Und zufällig ist es so, dass eben der Pesterreger bei 37 Grad eben nur sehr schlecht wächst, aber bei 30 Grad sehr gut. Und daher konnte Yersin das Bakterium eben ganz leicht züchten. Und während Kitasato dann vermutlich daran gescheitert ist, dass die Temperatur nicht optimal war.
Genau, und es scheint auch so zu sein, dass Kitasato, also soweit wir das heute rekonstruieren können, dass das japanische Team hauptsächlich Blut und innere Organe untersucht hat und im Grunde genommen die Beulen gar nicht richtig untersucht hat. Er hat das zwar hinterher dann anders gesagt, Kitasato, aber es gibt zeitgenössische Interviews mit ihm, wo es eben so klingt, als würde er sich vor allen Dingen das Blut anschauen. Also es bleibt jedenfalls eine Diskussion erstmal über viele Jahre. Das hat natürlich auch mit dieser Rivalität zu tun dann mit der anglophilen Welt und der frankophilen Welt oder der anglophonen Welt auch und der frankophonen Welt. Denn tatsächlich ist es so, dass über viele Jahre die englischsprachige Welt weiter Kitasato sieht. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass es publiziert wurde im Lancet, während Yersins Entdeckung in Französisch publiziert wurden und eher in der frankophilen Welt von Anfang an quasi akzeptiert wurden. Tatsächlich hat Kitasato selber Jahrzehnte später öffentlich anerkannt, also 1925 war das. Und zwar war das in einer Konferenz und da sagte eben ein Engländer, dass Kitasato die Entdeckung gemacht hatte. Und dann steht aber Kitasato auf und stellt klar, nein, das war Yersin.
Kitasato stood up and says that he considered as his most devoir le plus agréable to contradict the people who, the British guy who just talked and say that the discovery of the bacillus was due to the great Yersin and not to him. So Kitasato accepted that in 1925, quite a few long time after the 1894 discovery.
Kitasato ist halt aufgestanden und hat gesagt, dass das seine schönste Pflicht oder seine schönste Aufgabe ist, diesem Engländer eben zu widersprechen und dass eben Yersin der Entdecker vom Pesterreger war.
Ja, was halt spannend ist bei solchen Themen, ist ja immer, es endet damit trotzdem nicht so richtig. Also diese Yersin-Kitasato-Kontroverse, die kann man noch Jahrzehnte später länger sozusagen drüber lesen. Eine interessante Frage ist, also warum das eigentlich passiert ist, warum hat Kitasato, der ja ein wahnsinnig erfahrener Forscher war, da vielleicht nicht länger gewartet oder zuerst mal sozusagen für sich klar gehabt, was er da sieht, bevor er das publiziert hat. Und es ist ganz interessant, es gibt ein Paper von 1997, wo ein britischer Virologe Tom Solomon eben auch in die Archive geschaut hat und so ein bisschen zu dem Schluss kommt, dass es wahrscheinlich Lawson war, also der schottische Arzt, mit dem wir eingestiegen sind, der so ein bisschen die treibende Kraft dahinter war. Also er sagt, das passt so ein bisschen zum ganzen Charakter von Lawson. Und wenn man das Tagebuch von Lawson liest, dann schreibt er da drin tatsächlich auch viel über Kitasato. Also er hat den ja da willkommen geheißen und hat ihn sehr unterstützt und geht auch häufig mit dem Abendessen und nennt den auch in seinem Tagebuch dann auch Kitasato, während Yersin eben nur vorkommt als der Franzose und auch nie zum Abendessen eingeladen wird. Also da sozusagen diese Rivalität, die wird dann möglicherweise auch von Lawson da so ein bisschen befeuert. Und er ist ja auch derjenige, der die erste Mitteilung an Lancet schreibt. Interessanterweise hat Lawson, glaube ich, 1933, also 2 Jahre bevor er gestorben ist, dieses Tagebuch von 1894 sozusagen, ist das nochmal durchgegangen und hat dann lauter Sachen an den Rand geschrieben. Und daraus wird dann auch klar, dass er tatsächlich auch damals noch, also lange nachdem Kitasato bereits gesagt hat, nein, es war Yersins Entdeckung, hält eben Lawson zum Beispiel daran fest, nein, Kitasato ist der rechtmäßige Entdecker von Pesterreger. Und das zieht sich dann eben weiter durch die Jahrzehnte. Es gibt dann immer wieder Leute, die sich das ganz genau angucken, um zu sagen, okay, wer hat denn jetzt eigentlich wirklich entdeckt? Und es ist nach einer dieser eingehenden Untersuchungen, dass dann eben auch entschieden wird, okay, es war tatsächlich Yersinia. Und 1980 wird der Erreger dann auch offiziell in Yersinia pestis umbenannt, also mehr als 80 Jahre nach der Entdeckung.
Das Interessante ist natürlich, dass diese Entdeckung des Erregers eben gleich zu Beginn der Pandemie passiert. Also es ist ja wirklich ganz, ganz früh, also fast wie bei SARS-CoV-2, da hat man das ja auch ganz, ganz schnell irgendwie verifiziert und entdeckt und beschrieben. Aber das heißt aber nicht, dass damals sich sofort die Einstellungen und die Ideen und das Wissen der Menschen sofort ändert. Ja? Also die Miasma-Theorie gab es noch immer und stand gegenüber der bakteriologischen Theorie. Das war ein langsamer Übergang.
We have the discovery of the causative agent of plague within the first major outbreak of what would become the pandemic. And this is an enormous advantage. Now, that doesn't mean that miasmatic frameworks altogether disappear. Rather, they're woven together with this bacteriological understanding of plague. So, Yersin himself would propose that plague is in reality carried by the soil. Of course, the soil is something which comes to us from a miasmatic understanding of diseases, but Yersin bacteriologizes the soil, if you like, by saying that it is a carrier or a reservoir of plague bacteria in an attenuated form. So the Pasteurians are very interested in virulence, they're very interested in the attenuation of pathogens, both for the purposes of vaccination, of course, the famous vaccination programs of the Pasteur Institute, which artificially attenuate bacteria in order for them to become vaccines, but also in a natural process. And the natural process of attenuation is what Pasteurians believe lead to the seasonality of plague. So their question is, why does plague come and go in specific localities? Is it reintroduced in some way, or is it always there and it becomes revived through climatic factors or other factors? And Yersin bridges, if you like, miasmatic frameworks and bacteriological ones by proposing that it's the soil which is the true reservoir of plague.
Also diese miasmatischen Vorstellungen werden eben also verknüpft auch Yersin mit dem bakteriologischen Verständnis der Pest. Er selbst glaubt, dass Erde ein Reservoir für die Pest ist, aber in abgeschwächter Form im bakteriologischen Sinne. Der Boden ist aber ein Element aus der miasmatischen Krankheitslehre. Also das ist ganz spannend, der mischt das hier.
Genau, in Wirklichkeit ist es natürlich nicht der Boden, sondern natürlich geht es um Ratten und Flöhe und darüber sprechen wir in den weiteren Folgen dann noch. Aber Yersin hat nicht nur Theorien, sondern er hat auch sozusagen in der Praxis dann einiges gemacht, denn er schickt Proben des Bakteriums nach Paris ans Pasteur-Institut und die machen dann dort Kulturen, um dann eben auch ganz pragmatisch ein Serum zur Behandlung herzustellen.
Once the bacterium had arrived in Pasteur, they decided to try and make a serum, to try and have serotherapy against plague. And they did immunization with bacteria. And in fact, they immunized a horse with living bacteria, which they injected intravenously. And it happens that this horse made a beautiful sera to treat against the plague. So that later on, Yersin went back to, because Yersin had gone also to help in that to Pasteur Institute and then went back to Indochina. And so a few years later, he could try the serum in China on a young person who was dying of plague. And it was like a miracle because he was considered as almost dead. And they injected this serum and the next morning he was in very good shape, like a miracle. And so that was very important for the reputation of Yersin in this part of the world. He was like a god of medicine.
Ja, also er hat diese Bakterien nach Hause geschickt, nach Frankreich geschickt und da haben sie eben ein Pferd damit immunisiert mit diesen lebenden Bakterien und haben dann daraus ein Serum gemacht, ein wunderschönes, beautiful Serum, wie Maxime Schwartz hier sagt. Und dann konnte Yersin auch später, also er ist dann nach Indochina zurückgegangen und er konnte später auch dieses Serum an einem sterbenden jungen Mann ausprobieren, der die Pest hatte. Und das war wie ein Wunder. Am nächsten Tag ist der Mann aufgestanden und es ging ihm wieder gut. Und Yersin hatte tatsächlich einen wahnsinnig tollen Ruf in Indochina. Bis heute wird er dort verehrt. Und ich glaube, es gibt sogar einen Tempel, wo er verehrt wird. Also die Leute bewundern ihn wahnsinnig dort.
Ja, tatsächlich auch in Hongkong. Es gibt in Hongkong eine Büste von Yersin. Das ist auch, ich hatte mir die Büste angeguckt und das war das, wo ich gedacht habe, wow, das sieht echt gut aus. Das ist eine Büste von einem sehr schönen Mann. Genau, insofern, Yersin hat da wahnsinnig viel erreicht natürlich, daher der Ruf. Und trotzdem, trotz der Entdeckung des Bakteriums und all dem neuen Wissen und auch dieses Serums, wird eben die Katastrophe nicht verhindert, die dann kommt. Denn in Hongkong gehen die Toten im Herbst zwar erst einmal zurück, aber es kommt in den folgenden Jahren dann eben immer wieder zu neuen Ausbrüchen. Es etabliert sich eine Pestsaison, die jedes Jahr Tote fordert. Und Schätzungen sind, dass zwischen 1894 und 1929 dann dort 20.000, 25.000 Menschen, möglicherweise auch viel mehr, gestorben sind. Und von Hongkong aus geht der Erreger dann eben, wie wir schon gesagt haben, um die Welt. Ich habe mit einem Pestforscher gesprochen, der die alten Pestproben unter anderem untersucht, auch von Yersin, am Institut Pasteur Guillaume Masfiol. Und er sagt, das ist für ihn so auch eine der entscheidenden Merkmale dieser Pandemie, dieser dritten Pestpandemie, dass sie eben die erste Pandemie ist, die so die globalisierte Welt widerspiegelt.
I see it also as one of the first pandemics that I try to imagine as part of this globalized world. So how the first plague pandemic spread all over the world was mainly through the trade routes that went through the seas, overseas at that time. And it wasn't within the context of imperialism or colonialism also. So it's also, to me, one of the first pandemics that we can link to this globalized world and how these infectious diseases are spreading really, really fast ever since.
Und einer der ersten Orte, der jetzt erfasst wird von dieser Pestpandemie, die von Hongkong ausgeht, ist Bombay, heute Mumbai. Und das ist auch die Stadt, die im Grunde am stärksten getroffen wird von dieser Pandemie. Indien ist insgesamt am stärksten betroffen. Darum reden wir da auch noch ein bisschen drüber demnächst. Auch die Forschung geht da weiter. Und das ist total interessant, weil unser heutiges Bild der Pest, also das, was wir heute wissen darüber, auch teilweise aus diesem Ausbruch in Indien kommt. Wie gesagt, darüber reden wir noch. Aber so wie die Franzosen und die Japaner eben nach Hongkong gekommen sind, um die Pest zu erforschen, kommen dann nach Indien, Laura?
Die Österreicher, genau. Und diese Pestexpedition, die eben von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften dorthin geschickt wird, ja, da läuft einiges ziemlich schief. Aber was da genau passiert, erzählen wir euch dann in der nächsten Folge.
Während unser Budget nicht ganz gereicht hat, um jetzt nach Hongkong oder Indien zu reisen für uns zwei, hat es gereicht, um mich nach Wien zu bringen. Und darum melden wir uns dann in der nächsten Folge aus Wien.
Genau, gemeinsam, endlich mal wieder.
Endlich mal wieder.
Danke fürs Zuhören. Ciao.
Tschüss.